Krader und Verwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Teil 2: Boot. Nachdem die Polizisten gegangen waren, begab sich Boots in sein Büro. Sogar am Freitagnachmittag lag noch der Geruch von Bonawachs in der Luft des großen Raums mit der breiten Fensterfront, die im zweiten Stock des Labor- und Verwaltungsgebäudes lag. Boots holte aus seiner Jacketttasche eine Zigarettenpackung, entnahm eine Zigarette und zündete sie sich mit dem großen Tischfeuerzeug an. Er öffnete ein Fenster, lockerte den Knoten seiner Krawatte, inhalierte tief den Tabakrauch und blickte ohne konkretes Ziel über den Hof des weitläufigen Geländes. Der Grund, auf dem die Firma stand, hatte Boots unmittelbar nach dem Krieg erworben. Er hatte damals beste Kontakte zur amerikanischen Militärverwaltung. Als mit der Kapitulation im Mai 1945 die Stunde Null begann, waren ganze Stadtviertel fast vollständig zerstört gewesen. Vieles lag brach. Die Eigentumsverhältnisse waren oft unklar. Mit dem nötigen Verhandlungsgeschick und etwas Startkapital konnte man sich die besten Grundstücke heraussuchen und entweder Altes wieder neu aufbauen oder Neues neu gestalten. Und Gerald Boots, von seinen vielen Freunden Gary genannt, hatte beides. Geschick zu verhandeln, gute Kontakte und das notwendige Startkapital. Das Startkapital war Beutegut. Beutegut, das von Oskar Dirlewanger ergaunert worden war. Boots sollte den geraubten Schmuck und das Gold zu Geld machen und dann gewinnbringend anlegen. Als gleich nach Kriegsende Dirlewanger getötet wurde, blieb der Schatz bei Boots. Leichter an Reichtum zu kommen, war nicht vorstellbar. Boots war niemandem Rechenschaft schuldig und wurde von niemandem verfolgt. Und er machte das Bestmöglichste aus dem unerwarteten Reichtum. Auf dem Schwarzmarkt und durch Bestechung der richtigen Personen wurde er aus dem ergaunerten Schmuckstücken Dollar, Grundstücke, Lizenzen und Baugenehmigungen. Aber diese Zeiten waren vorbei. Die junge Bundesrepublik war inzwischen ein nahezu souveräner Rechtsstaat. Keiner wollte sich mehr mit den Sünden der Vergangenheit beschäftigen. Zudem war Boots in gewisser Weise auch ein Wohltäter. Er hatte vielen ausgebombten Münchnern wieder ein Heim gegeben und seine Firmen schufen Arbeitsplätze. Er war jetzt, 10 Jahre nach dem Ende des Kriegs, ein geschätzter und bedeutender Unternehmer, der mitverantwortlich für den aufkeimenden Wohlstand der neuen Bundesrepublik war. Was er zu den Polizisten sagte, darauf zu. Niemals zurück, immer nach vorne blicken. Der tragische Tod seines Enkels tat ihm leid. Ändern ließ er sich auch nicht mehr. Gefühle zu zeigen war nie seine Art gewesen. Auch nicht, als seine Ehefrau in einem der alliierten Bombenangriffe starb. Er nahm es hin und akzeptierte das Schicksal. Hat nicht auch die gleichen Bombenangriffe den positiven Nebeneffekt, dass er dadurch reich wurde? Auferstanden aus Ruinen. Sein Startkapital wurde durch die Geschäfte während des Wiederaufbaus mehrfach multipliziert. Er wurde reich, unermesslich reich und expandierte weiter. Zum Baugeschäft kam das Speditionsgeschäft, der Handel mit Nahrungsmitteln und seit wenigen Jahren sogar ein Pharmaunternehmen. Mit Mitleid, Trauer und Sentimentalität hätte er das nie geschafft. Er musste jetzt daran arbeiten, zukünftigen Schaden von seinen Unternehmen, seinem gesamten Lebenswerk abzuwenden. Und das um jeden Preis. Er zog den Krawattenknoten wieder fest, schloss das Fenster, drückte die Zigarette aus, ging zu seinem Schreibtisch und betätigte die Sprechtaste der Telefonanlage. Frau Krebs, lassen Sie meinen Wagen vorfahren. Ich möchte in 5 Minuten aufbrechen. Fahren Sie mich in das Klinikum rechts der Isar und planen Sie bitte etwas Wartezeit ein, bevor es in den Feierabend geht, sagte Boots zu seinem Fahrer, nachdem er auf der Rückbank seiner Mercedes-Limousine Platz nahm. Jawohl, Herr Direktor, kein Problem, sagte der Chauffeur und fuhr los. Das Klinikum rechts der Isar war neben der Universitätsklinik in der Münchner Innenstadt die beste Adresse. Erst 5 Monate zuvor hatte der Münchner Stadtrat sage und schreibe 15 Millionen Mark zum Ausbau des Krankenhauses genehmigt. Boots war an dieser Entscheidung nicht unbeteiligt, saß er doch selbst im Stadtrat und war zudem einer der größten privaten Spender des Hauses. Er war froh, dass sein Krankenbesuch ihn hierher führte. Hier kannte man ihn und alle Türen standen ihm offen. Frau Krebs hatte seinen Besuch telefonisch angekündigt, sodass er vom ärztlichen Direktor des Hauses persönlich am Haupteingang an der Ismaninger Straße erwartet wurde. Der Direktor war gleichzeitig ein Parteifreund von Boots. Man kannte sich seit einigen Jahren. Mein lieber Gary, wurde er überschwänglich begrüßt. Ja, so spontan. Ich hoffe, dich führt nichts Schlimmes hierher. Womit kann ich dir helfen? Mit mir ist alles in Ordnung. Nur ist ein Mitarbeiter von mir hier eingeliefert worden. Ich muss wissen, wie es ihm geht. Boots wirkte ungewöhnlich barsch und schien unter Zeitdruck zu sein. Die üblichen Höflichkeitsfloskeln rieß er aus. Aber selbstverständlich, Gary. Lass mich gleich an der Pforte nachfragen. Hast du einen Namen? Ja, Bernhard Neumann. Er blickte jetzt auf einen Zettel, den er aus seiner Sakkotasche zog. Geboren am 1.5.1919. Nach einer Weile kam der ärztliche Direktor wieder zurück. Er liegt auf der Chirurgie. Ich habe bereits anrufen lassen. Man erwartet dich dort. Besten Dank, Georg, sagte Boots. Ich schätze es sehr, dass ich mich auf dich verlassen kann. Kein Problem, Gary. Mach's gut und lass uns bei Gelegenheit über den Neubau sprechen. Der Umgang mit so einem Geldsegen muss gut geplant sein. Du weißt schon. Er zeigte Boots jetzt ein Grinsen, das dieser reflexartig erwiderte. Mit den Gedanken war Boots aber eigentlich schon wieder woanders. Er dachte an den Unfall und an Bernhard. Dieser Neumann durfte auf keinen Fall sterben. Und wenn, dann nicht hier. Der Tod eines Säuglings lässt sich erklären. Die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft lassen sich steuern. Ein Mitarbeiter aber, der in seiner Firma verunglückt und dann in einem öffentlichen Krankenhaus stirbt, wäre schlecht. Sehr schlecht. Die Presse würde sich darauf stürzen. Es käme zu weiteren Untersuchungen durch alle möglichen Aufsichtsbehörden. Schlimmstenfalls würde man sogar die so wichtigen Forschungsprojekte bis auf Weiteres einstellen müssen. Unterm Strich entstünden nur Probleme. Nichts als Probleme. Boots ging nachdenklich die Holztreppe hoch zur chirurgischen Station. Im ganzen Treppenhaus roch es wieder mal intensiv nach Bonamax. Er bekam den Geruch nicht mehr aus der Nase und machte einen angewiderten Gesichtsausdruck. Im zweiten Stockwerk war der Eingang zur chirurgischen Bettenstation. Neben der gläsernen Eingangstür war ein Klingelknopf mit einem Schild. Besucher bitte klingeln, außerhalb der Besuchszeiten von 14 bis 16 Uhr kein Einlass. Die können mich mal kreuzweise, dachte sich Boots und klopfte laut an die Glasscheibe. Etwa eine halbe Minute später erschien eine Schwester an der Tür. Können Sie lesen? Fragte sie ungehalten. Wissen Sie, wer ich bin? Fragte Boots mindestens genauso genervt. Die Krankenschwester musterte ihn unsicher. Bevor sie antworten konnte, fuhr Boots dazwischen. Wenn nicht, sollten Sie den ärztlichen Direktor fragen. Ich wurde angekündigt. Und jetzt lassen Sie mich rein. Ich muss mit dem diensthabenden Arzt sprechen. Widerwillig und sichtlich gekränkt ließ ihn die Schwester passieren. Den Herrn Doktor finden Sie im Arztzimmer. Zweite Tür rechts, rief sie ihm pampig hinterher. Noch bevor Boots an die Türe klopfen konnte, öffnete sich diese. Ein Arzt mit Hornbrille, Bart und ungekämmten Haaren trat heraus. Die Krawatte hing schief und der Arztkittel war offen. Er hatte ein kleines Bäuchlein, Haare und Bart waren etwas ergraut. Boots schätzte ihn auf Mitte 40. Sie müssen der Herr Direktor Boots sein. Mein Chef hat Sie bereits angekündigt. Mein Name ist Dr. Wagner. Wenn Sie kurz hereinkommen wollen? Der Doktor bat ihn in das Arztzimmer. In dem kleinen Raum herrschte das perfekte Chaos. Über die beiden sichtbaren Stühle waren jeweils etwa 5 schmutzige Kittel geworfen. Auf dem Schreibtisch stapelten sich Aktenberge bis zu knapp einem Meter Höhe. In den Regalen stand allerlei Unrat, sowie ein Dutzend verschmutzte Kaffeetassen. Das Fensterbrett war mit dicken Fachbüchern zugestellt. In einer Ecke des Raums stand das Fragment eines Gummibaums, an dem noch 2 kümmerliche und verstaubte Blätter hingen. Die Luft war stickig. Dr. Wagner machte sich keine Mühe, einen Platz freizuräumen oder sich für die Unordnung zu entschuldigen. Er bevorzugte lieber ein rasches Gespräch mit Boots im Stehen. Mein Chef meinte, ich soll Ihnen Auskunft über unseren Neuzugang Herrn Neumann geben, begann er. Nun, bevor ich das mache, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich der Schweigepflicht unterstehe. Ich erteile Ihnen nur auf Anweisung meines Chefs Auskunft. Ist schon in Ordnung, Herr Doktor, sagte Boots mit breitem Grinsen. Sie müssen Ihre Pflicht erledigen, sowohl den Patienten als auch oder vor allem Ihrem Vorgesetzten gegenüber. Ist das nicht so? Dr. Wagner kratzte sich jetzt etwas verwirrt mit der linken Hand am struppigen Hinterhaupt. Und selbstverständlich lege ich Wert auf die Einhaltung der Schweigepflicht, fuhr Boots fort. Sollte ich etwa in der Zeitung etwas über das Unfallopfer Neumann lesen, dann weiß ich, dass es in diesen Räumen jemand unter Ihrer Verantwortung mit der Schweigepflicht nicht so genau genommen hat. Oder denken Sie anders, Herr Dr. Wagner? Boots grinste und klopfte dem Doktor mit seiner brankenartigen rechten Hand auf die Schulter. Dr. Wagner war nun komplett eingeschüchtert. Sicher nicht. Die Presse. Nein, Sie können sich auf mich verlassen, stammelte der Doktor. Schön, sagte Boots. Dann bitte ich jetzt um Auskunft. Selbstverständlich, Herr Direktor Boots, begann der Doktor. Also für mich und alle Beteiligten hier ist das Ganze eigentlich ein medizinisches Wunder. Als die Sanitäter den Patienten brachten, haben wir uns zunächst beschwert, was es für eine Unverschämtheit ist, eine Leiche in ein Krankenhaus einzuweisen. Herr Neumann atmete nicht und hatte keinen messbaren Blutdruck. Und dann diese schrecklichen Verletzungen an Armen und Händen nach dem Bad, dem Flüssigstickstoff. Sie müssen wissen, dass sich Kälteschäden ähnlich wie Verbrennungen verhalten. Und hier sah es aus, als ob jemand einen Flammenwerfer auf Herrn Neumann gehalten hätte. Ich habe solche Verletzungen während der Bombenangriffe im Krieg gesehen. Patienten mit der gleichen Verbrennungen waren in kürzester Zeit tot. Boots hörte aufmerksam zu. Ja, und weiter, Herr Doktor, wie ist nun die Prognose? Tja, es erscheint, als ob dieser Patient anders ist. Er ist zwar durch nichts und niemanden erweckbar, aber er erholt sich erstaunlich rasch. Blutdruck und Atmung waren 30 Minuten nach Einlieferung wieder im Normalbereich. Und jetzt kommt das Beste. Wir wechseln aktuell alle 20 Minuten die Verbände. Und ob Sie es glauben oder nicht, bei jedem Verbandswechsel haben sich die ausgeprägten Schäden an der Haut etwas gebessert. Wenn das so weitergeht, wird in 1 bis 2 Tagen außer einer Rötung nichts mehr nachweisbar sein. Ah, das ist ja fantastisch, Herr Doktor, sagte Boots mit breitem Lächeln. Ich wusste ja, dass das hier das beste Krankenhaus der Stadt mit den besten Ärzten ist. Erneut klopfte er dem Doktor auf die Schulter. Dr. Wagner wurde rot und kratzte sich nun immer heftiger im Hinterkopf. Ich weiß ja nicht, erwiderte der Doktor. Vielleicht haben wir es aber auch mit einer Person mit außergewöhnlichen Selbstheilungskräften zu tun. Mir ist so ein günstiger Verlauf jedenfalls bisher nicht untergekommen. Unsinn, sagte Boots. Das sind Sie, Herr Doktor. Sie und Ihre ärztliche Kunst. Die moderne Medizin leistet zwischenzeitlich Fantastisches. Der Doktor blickte betreten und änderte jetzt seine Kratzposition vom Hinterkopf zum Bart. Herr Dr. Wagner, fuhr Boots fort, ich möchte nicht dreist erscheinen, aber wann denken Sie, dass ich mit Herrn Neumann sprechen oder ihn vielleicht sogar auch abholen kann? Er hat sich als unglaublich tapfer erwiesen. Er soll für seinen Mut belohnt werden. Wenn der Heilungsverlauf weiter so ist, denke ich, dass eine Entlassung Mitte bis Ende nächster Woche durchaus realistisch ist. Sie sollten aber vorher anrufen. Das mache ich. Gratulation nochmal zur hervorragenden Arbeit. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Wagner. Hat mich sehr gefreut. Er reichte ihm die Hand, die dieser immer noch betreten und erstaunt annahm. Ach und, Herr Doktor, sagte Boots zum Abschied, mit breitem Lächeln und einem Augenzwinkern. Denken Sie an Ihre Schweigepflicht, ne? Kein Wort über den Unfall zu irgendjemand. Wir haben uns verstanden, oder? Herr Dr. Wagner nickte verwirrt und schloss die Tür. Boots konnte beim Verlassen der Station nicht aufhören zu grinsen. Er steckte der Schwester einen 20-Mark-Schein zu, den diese verblüfft annahm. Anschließend lief er die Treppe hinunter, marschierte an der Pforte vorbei und setzte sich in seinen Wagen, der immer noch vor dem Haupteingang auf ihn wartete. »Zu mir nach Hause! Endlich!« rief er dem Fahrer zu. Er legte sich zurück und überlegte während der Heimfahrt die nächsten Schritte. Pünktlich um 8 Uhr abends traf wie vereinbart Ludwig ein. Er wirkte geknickt. In seinem Gesicht sah man tiefe Falten. Das dunkle Haar hing ihm in Strähnen in die Stirn. Boots sah aus wie immer. Ihm waren die Ereignisse des Tages nicht anzumerken. Als sie das Wohnzimmer in der Direktorenvilla betraten, bot er Ludwig einen Platz auf der Couch an. Anschließend schenkte er an seinem gläsernen Servierwagen 2 Gläser Cognac ein. Er stellte diese auf den Couchtisch und setzte sich zu Ludwig. Bevor wir die Ursachen und Folgen des Unfalls besprechen, möchte ich dir, mein lieber Ludwig, mein Beileid ausdrücken, begann Boots. Er reichte Ludwig einen Cognac-Schwenker und nahm einen großen Schluck, während Ludwig an seinem Glas nur nippte. Danke, Gerald, erwiderte Ludwig. Er hasste es, seinen Schwiegervater wie so viele Gary zu nennen. Am liebsten hätte er es für immer bei einem Herr Boots oder Herr Direktor belassen. Den eigenen Schwiegervater so förmlich anzusprechen, wäre jedoch auf Dauer nicht passend gewesen. Das Gerald erschien ihm daher ein guter Kompromiss zu sein. »Wie geht es dir?«, fragte ihn Boots. »Naja, ich würde mal sagen, den Umständen entsprechend«, antwortete Ludwig. »Und Katrin?« »Schwierig zu beurteilen. Sie hat, seitdem du uns das letzte Mal gesehen hast, kein Wort mehr gesprochen. Sie starrten ins Leere, seit keinerlei Regungen. Als ich ihr ein Beruhigungsmittel angeboten habe, hat sie nur kurz den Kopf geschüttelt. Das war es. Gudrun scheint es hingegen ganz gut zu verarbeiten. Sie hat zu Abend gegessen und ist wie immer um 7:30 eingeschlafen. Gut, sagte Boots. Bevor wir jetzt besprechen, wie es weitergehen soll, möchte ich, dass du mir den Hergang schilderst. Bitte keine Details auslassen. Ludwig nickte. Beginnend mit dem Treffen mit Bernhard im Labor gab er exakt den Vorgang der Ereignisse wieder. Zum Ende seines Berichts rang er mit der Fassung und kämpfte mit den Tränen. Brummte Boots nach einer Weile. Ein saudummer und schrecklicher Unfall. Schuld kann man da eigentlich niemandem geben. Das Problem ist nur, dass das manche Personen möglicherweise anders sehen. Ich kenne diese horrenden Kacker aus den Behördenstuben. Sie sind schlecht ausgebildet, unterbezahlt und unzufrieden, halten sie jedoch für unglaublich wichtig. Wenn die Lunte riechen, beißen sie sich fest und machen uns das Leben schwer. Neue Sicherheitsmaßnahmen, neue Personalvorschriften, das Schnüffeln in Rechnungen und so weiter und so fort. Im schlimmsten Fall müssen wir das gesamte Firmengelände umbauen. Und deine Forschungsaktivitäten fallen zunächst mal aus. Wollen wir das? Willst du das, Ludwig? Ludwig schüttelte den Kopf. Nein, damit wird der kleine Paul auch nicht mehr lebendig. Siehst du, sprach Boots, meine Meinung. Folgende Strategie habe ich mir daher zurechtgelegt. Keinerlei Kommunikation nach außen, keine Diskussion in der Firma und vor allem keine Presse. Die Polizei habe ich im Griff. Den Angestellten, die nach dem Unfall Zeuge des Geschehens wurden, werde ich eine etwas andere Geschichte verkaufen. Ich werde ihnen klar signalisieren, dass jeder entlassen wird, der meint, Firmengeheimnisse preisgeben zu müssen. Wenn wir alle zusammenhalten, dann kriegen wir das so hin. Boots beugte sich zu Ludwig, grinste ihn an und klatschte ihm mit seiner Pranke auf den Oberschenkel. Kopf hoch, Ludwig! Wir schaffen das! Ludwig griff sich sein Cognac-Glas und trank es in wenigen Schlücken aus. Sag mal, Gerald, weißt du eigentlich, wie es Bernhard geht? Fragte er anschließend, ohne auf Boots zu blicken. Ach so, dieser Neumann, sagte Boots. Er stand auf, holte die Cognacflasche vom Servierwagen an den Tisch und füllte die Gläser nach. Ja, das ist ja das Allerbeste überhaupt. Habe ich ganz vergessen, dir zu sagen. Ich war im Klinikum, um mich nach ihm zu erkundigen. Und was erfahre ich? Neumann geht es bestens. Er befindet sich auf dem Weg der Heilung. Die meinen, dass er nächste Woche entlassen werden kann. Einer der Ärzte, ein ziemlich schmuddeliger Typ, meinte sogar, dass sein Überleben ein Wunder ist. Er hätte noch nie so einen raschen Heilungsverlauf gesehen. Er lachte jetzt laut auf. Das muss man sich mal geben. Schimpft sich Arzt und Naturwissenschaftler und redet wie ein Marktweib auf dem Weg zur Marienandacht in Altötting. Weiter kichernd mit einem leichten Kopfschütteln setzte er sich wieder auf das Sofa. Ja, das Wunder des heiligen Bernhards, brabbelte Ludwig mit einem zynischen Lächeln auf den Lippen vor sich hin. Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Also ich glaube dem Kollegen im Klinikum jedes Wort. Alles andere hätte mich auch verwundert. Boots blickte ihn nun mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund erstaunt an. Wie bitte? Kannst du mir das erklären? Fragte er. Nun, Gerald, Bernhard ist eben anders. Du weißt, dass ich ihn in der Firma eingestellt habe. Boots nickte. Ich kenne Bernhard seit einer gefühlten Ewigkeit, fuhr Ludwig fort. Wir waren beide zusammen im Münchner Waisenhaus. Wir waren dicke Freunde vor dem Krieg und... Er hielt kurz inne. Und auch zum Kriegsende. Ich möchte jetzt nicht über meine, seine oder unsere gemeinsamen Kriegserlebnisse sprechen, Gerald. Eines kann ich dir aber sagen. Bernhard ist in der Tat anders. Verletzungen, die bei normalen Menschen zum Tode führen, steckt er innerhalb von 2 bis 3 Tagen weg, als ob nichts gewesen wäre. Ich habe das selbst einmal 2-mal beobachten können. Einmal in Warschau während des polnischen Aufstands 1944 und einmal unmittelbar nach Kriegsende. Boots blickte ihn verwundert an. Das erste Mal im Leben schien er sprachlos zu sein. Ich bin Naturwissenschaftler, du weißt das. Ich möchte den Dingen auf den Grund gehen. Ich will mir Ursachen erschließen und Erklärungen finden. Aber bei Bernhard bin ich ratlos. Er ist, wie soll ich sagen, eine Laune der Natur, so unbefriedigend sich das anhört. Gäbe es eine Möglichkeit festzustellen, wie sein Körper zu diesen Fähigkeiten in der Lage ist, wäre er mein erstes und wichtigstes Forschungsprojekt. Ludwig griff sich sein Cognac-Glas, nahm einen Schluck und dachte kurz nach. Jetzt, Gerald, verstehst du, warum mir so viel an Bernhard liegt. Er ist ein Trottel, aber er ist einzigartig, unverwundbar, etwas ganz Besonderes. Ich wollte ihn in der Firma haben, um in gewisser Weise auf ihn aufpassen zu können. Boots schwenkte sein Cognac-Glas, zündete sich eine Zigarette an und dachte nach. In der Tat ungewöhnlich, Ludwig, begann er. Und ich stimme zu, dass es sich um eine besondere Person zu handeln scheint. Boot stand auf und ging im Zimmer auf und ab. Pass auf, Ludwig. Ich bin Geschäftsmann. Du bist Wissenschaftler. Ein überaus talentierter Wissenschaftler. Aus diesem Grund habe ich dich gleich nach dem Studium als Leiter der Entwicklungsabteilung eingestellt. Und dies im Übrigen unabhängig von deiner Beziehung zu meiner Tochter. Das weißt du. Boot sinnierte kurz und fuhr dann fort. Als Geschäftsmann muss ich feststellen, dass ein pharmazeutisches Produkt, das auch nur im Ansatz die Wirkung aufweist, die dein Freund Bernhard von Natur aus in sich birgt, schlicht und einfach eine Sensation wäre. Da können wir mit unserem gesamten bisherigen Produktsortiment, die Appetitzügler, die Hustensäfte, die Schmerzmittel, können wir alles auf den Müll werfen. Alles. Ludwig, mit einem Medikament, das uns sogar schwerste Verbrennungen in kürzester Zeit überstehen lässt, wirst du berühmt. Dafür bekommst du den Nobelpreis. Ludwig blickt jetzt interessiert auf Boots. Du meinst, dass ich mit Bernhard als Versuchskaninchen ein Wunderserum oder etwas Ähnliches entwickeln soll? Boots setzte sich wieder auf die Couch und nahm einen Schluck, bevor er antwortete. Nein, Ludwig. Das heißt in gewisser Weise, ja, du bist der Forscher. Du hast doch selbst gesagt, dass du Bernhards Möglichkeiten erforschen möchtest. Er beugte sich weit zu Ludwig vor, blickte ihm eindringlich in die Augen und sprach jetzt sehr leise. Ludwig, dann mach es doch. Ich garantiere dir jedwede Unterstützung. Für so ein Projekt ist meine Geldbörse weit geöffnet. Du bekommst alles, was du brauchst. Wie du es machst, weißt du am besten. Wenn du es wünschst, fangen wir gleich nächste Woche damit an. Ludwig erwiderte den Augenkontakt und dachte nach. Gerald, du weißt, was das bedeutet, sagte er schließlich. Wir müssen mit den modernsten Techniken und Geräten arbeiten. Ausgewiesene Wissenschaftler werden möglicherweise von der Konkurrenz abgeworben werden müssen. Und es darf über Jahre hinweg nichts an die Öffentlichkeit dringen. Das kostet alles Geld, viel Geld. Boots nickte. Natürlich weiß ich das. Entscheidend ist, was am Ende dabei herauskommt. Er hielt jetzt Ludwig die rechte Hand hin. Einverstanden? Fragte er. Es dauerte nur etwa 3 Sekunden, bis Ludwig den Handschlag erwiderte. Einverstanden, sagte Ludwig. Ab nächster Woche geht es los. Bis dahin werde ich mich um meine Familie kümmern. Mach das, Schwiegersohn. Ich sorge dafür, dass alles so abläuft wie besprochen. Wir sehen uns am Montag. Ludwig verließ die Villa von Boots mit gemischten Gefühlen. Er brauchte jetzt einen klaren Kopf. Statt in sein Auto zu steigen, um zu seinem neuen Bungalow nach Unterhaching zu fahren, beschloss er lieber zu Fuß nach Hause zu gehen. Die frische Luft auf dem etwa einstündigen Weg würde ihm gut tun. Er nutzte den abendlichen Spaziergang durch die weitläufigen Anlagen des Perlacher Forsts und dachte nach. Er blickte zurück auf früher. Seine gesamte Kindheit und Jugend war ein einziger Kampf um Zuneigung und Anerkennung gewesen. Als Kind war er Außenseiter in der tristen und kalten Atmosphäre eines Waisenhauses. Dann später, als junger Mann, begann mit der Nazi-Herrschaft und dem Krieg der schlichte Kampf ums Überleben. Die große Liebe seines Lebens verschwand in den Wirren der Kristallnacht. Er kam ins Gefängnis, dann sogar in ein Konzentrationslager, nur um später in einer Strafkompanie als Kanonenfutter herzuhalten. Nach dem Krieg konnte er endlich den aufgetürmten Ballast seines bisherigen Lebens abwerfen. Er wurde aufgrund seiner Intelligenz beurteilt und nicht wegen seiner ideologischen Einstellung. Endlich war er frei. Frei in seinem Handeln und frei in seinen Entscheidungen. Er absolvierte das Medizinstudium als Stipendiant in kürzester Zeit mit Bestnoten. Jetzt war er plötzlich jemand. War nicht mehr der Außenseiter, der gegen den Stromschwimmer. Nein, er wurde als hochintelligent und kreativ geachtet. Viele beneideten ihn. Schon während des Studiums arbeitete er an einer Doktorarbeit. Sein Doktorvater war ein Physiologieprofessor, Professor Waldemar Gruber. Wie so viele damals schaffte dieser es, seine braune Nazi-Vergangenheit abzulegen, wie andere ein schmutziges Hemd ausziehen. Durch Professor Gruber entstand jedoch der Kontakt zu Boots. Schon bald nach dem Krieg war Gerald Boots ein großzügiger Spender der medizinischen Fakultät. Außerdem plante er, in die pharmazeutische Forschung zu investieren. So ergab es sich, dass der junge Herr Dr. Ludwig Hochberger vom Studium weg als Leiter der Entwicklungsabteilung der neu gegründeten Pharmazeutische Werke G. Boots angestellt wurde. Ludwig hat es geschafft. Er, das arme Waisenkind, er, der während des Kriegs mehrmals fast gestorben wäre, war plötzlich geachtet, bekam ein fürstliches Gehalt und hatte Zugang zu allen neuen Methoden der medizinischen Grundlagenforschung. Und auch im privaten Bereich hat es das Schicksal mit ihm gut gemeint. Schon vor seiner Einstellung hatte Ludwig ein Verhältnis mit Katrin, der einzigen Tochter von Gerald Boots. Sie arbeitete als medizinisch-technische Angestellte im Labor der Universitätsklinik. Beide waren sie jung, gebildet und blendend aussehend. Sie spiegelten den prototypischen Gesichter einer neuen aufstrebenden Nachkriegsgeneration wider. Man fand Gefallen aneinander und lernte sich zu lieben. Die Beziehung der beiden schien perfekt. Er, der aufstrebende hochintellektuelle Wissenschaftler, und sie, die Tochter eines Münchner Großunternehmers und Investors. Es brauchte nicht lange, bis jedermann wusste, wie der weitere Verlauf sein würde. Kaum waren sie ein Paar, wurde Katrin schwanger. Es folgte die Hochzeit und nahezu zeitgleich mit der Trauung erfolgte die Festanstellung Ludwig bei Boots. Privat und finanziell waren die Dinge geregelt. Einem sorglosen Familienleben stand nichts im Wege. Eigentlich hat sich doch bis heute nichts davon geändert. Abgesehen davon, dass ich vor einigen Stunden meinen Sohn verloren habe. Andererseits war er gerade erst geboren. Ich hatte noch keine richtige Bindung zu ihm. Bei Gotun wäre es anders gewesen, aber so? Und gab es nicht schon schlimmere Schicksalsschläge in meinem Leben, die ich bewältigt habe? Der Verlust meiner geliebten Eva, der tägliche Kampf ums Überleben im KZ Sachsenhausen, die Flucht vor der Roten Armee, die Begegnung mit diesem Nazischwein Dillewanger? Nein, ich habe es nicht so weit geschafft, um jetzt in Trauer alles aufzugeben. Die Möglichkeit, Großes in der medizinischen Forschung zu erreichen, ist gegeben. Ich mag Gerald nicht besonders, aber in diesem Punkt hat er recht. Wir müssen nur loslegen. Ich muss einen Weg finden, Bernhards körperliche Fähigkeiten für mich und die gesamte Menschheit nutzbar zu machen. Den Rest des Weges überlegte er sich, mit welchen wissenschaftlichen Methoden er am ehesten sein Ziel erreichen könnte. Hypothesen, Methodik und Versuchsplanung dominierten jetzt sein Denken. An den tragischen Unfall dachte er nicht mehr. Als Ludwig zu Hause ankam, öffnete er leise die Tür. Es war inzwischen Nacht. Er zog Schuhe und Jacke aus und tapste im Dunkeln durch das Bungalow. Er ging ins Bad, zog sich bis auf die Unterwäsche aus, setzte sich auf die Toilette und putzte sich die Zähne. Anschließend warf er einen Blick in Gudruns Zimmer. Ihre Nachttischlampe war noch an. Sie schlief tief und fest. Er betrachtete sie eine Weile mit einem Lächeln, streichelte ihre Wange, knipste das Licht aus und verließ das Kinderzimmer. Dann ging er ins Schlafzimmer. Katrin lag scheinbar schlafend, von ihm abgewandt, auf der linken Seite. Er legte sich auf seine Hälfte des Bettes, drehte sich ebenfalls nach links, rückte näher an seine Frau heran, deckte sich zu und platzierte behutsam den rechten Arm um Katrins Hüfte. Nur wenige Sekunden später schlug Katrin ihre Decke etwas zurück, bis auch ihr rechter Arm frei wurde. Anschließend tastete sie sich bis zu Ludwigs Hand. Sie griff seine Hand und schleuderte sie kommentarlos und barsch von sich weg. Ludwig wollte noch kurz fragen, was los sei. Er achtete es aber dann besser, zu schweigen. Er ging nochmals diverse medizinische Verfahren in seinem Kopf durch, bis er einschlief.